wir es immer zweiteilen. Auf der einen Seite eben sagen, ja, Regulierung macht im Kern ja Sinn, aber wir haben leider jetzt eine Reihe von Erfahrungen die letzten Jahre gemacht, wo Regulierung, auch im Bereich der Nachhaltigkeit, einfach überbordend ist und dadurch zu einer Bremsung im Wirtschaften führt.
Hier ist die Börsianer Grün Redaktion mit Climate Action, dem Klimapodcast für Wirtschaft und Finanzen.
Ja, hallo, herzlich willkommen zu Climate Action. Mein Name ist Daniel Nutz und ich bin heute im Unica Tower in Wien und neben mir sitzt René Knapp. Er ist Vorstand der Unica Insurance Group AG und ist dort unter anderem für die Nachhaltigkeitsagenten zuständig. Hallo.
Vielen Dank für die Einladung.
Bevor wir über die Auswirkungen des Klimawandels für die Versicherungen sprechen und darüber, wie die Unica sich selbst transformiert, würde ich vorschlagen, wir fangen mit einem kleinen Kennenlernspielchen an.
Sehr gerne.
Börsianer Klima World Rap.
Diese grüne Idee hat mich inspiriert.
E-Mobilität.
Wieso?
Technologische Innovation mit Durchsetzungskraft. Und ein gutes Beispiel dafür, dass es auch Möglichkeiten gibt, mit weniger Einsatz mehr rauszubekommen. Oder der Wirkungsgrad des Elektromotors. Und das ist eine schöne Parallele auch zur Wirtschaft, wo es auch immer wieder darum geht, Jahr für Jahr Effizienz zu steigern und quasi auch Produktivität, Performance von Unternehmen zu steigern.
Mhm. Wunderbar, das wäre jetzt sogar auch meine zweite Frage gewesen, aber Sie haben sie jetzt da vorweggenommen. Also es war quasi prophetisch. Freut mich jetzt sehr. Ja. Ich hätte noch eine vorbereitet. Den CO2-Abdruck zu reduzieren heißt für mich?
Würde ich trennen, beruflich mit viel Engagement und Fokus unser Net-Zero-Ziel zu verfolgen. Damit verbunden auch eine Vorbildfunktion im Unternehmen einzunehmen. Bei mir speziell das Thema Reisen, wo eben der Fokus stark gesetzt ist auf E-Mobilität. Ich war der erste Nutzer eines Elektrofahrzeugs bei Unica. Auf der anderen Seite auch das Thema Zug stärker in die Reiseplanung einfließen.
Mhm. Mittlerweile ist der Fuhrpark ja, glaube ich, jetzt am Weg, komplett elektrisch zu werden.
Wir stehen aktuell bei 65% unseres Fuhrparks, wurde transformiert auf E-Mobilität und das Ziel ist bis 2030, das auf 100% auszubauen.
Und mein größter Öko-Irrtum war?
Die Annahme, dass der Einsatz für Ökologie zu schnellen Verhaltensänderungen führt. Gelernt in den letzten Jahren, dass länger Zeit braucht, um Verhaltensänderungen wirklich nachhaltig zu etablieren. Das gilt bei einem persönlich im ganz Kleinen, das gilt im Unternehmen, gilt für die Gesellschaft und da war, glaube ich, mein größter Irrtum, dass das schneller und konsequenter geht, nur weil es eine gute Sache ist, aber das braucht einfach Zeit.
Ja, darüber wollen wir auch heute sprechen. Ich meine, ich habe jetzt ein paar Zahlen mitgenommen. Die Versicherungsbranche ist ja besonders getroffen vom Klimawandel. Die Münchner Rückversicherung rechnet in etwa aus, dass im Jahr 2024 die Schäden, die durch Extremunwetter, Naturkatastrophen entstanden sind, in etwa 320 Milliarden US-Dollar betrugen. 140 Milliarden davon sind versichert, so in etwa. Erzählen Sie mal, wie stellt sich denn eine Versicherung wie die Unica darauf ein?
Ich glaube, als Versicherung und als Versicherungsbranche haben wir, was das Thema Naturkatastrophen betrifft, zwei ganz große Themen. Eine sind die Naturkatastrophen selbst und die Schäden, die dadurch entstehen. Da geht es sehr stark darum, auch zu überlegen, wie kann man Bewusstsein verstärken in der Bevölkerung, bei unseren Kunden, um auch präventiv Maßnahmen zu setzen, um Schäden gar nicht passieren zu lassen. Eine große Stoßrichtung. Das zweite ist aber auch im Bereich der Versicherbarkeit die Resilienz zu erhöhen. Also können wir das Risiko von Naturkatastrophen, das am Ende des Tages dann immer bestimmte Regionen besonders stark betrifft, einfach aufgrund des Exposures, das vorhanden ist, können wir das auf mehr Schultern aufteilen. Und da geht es ganz stark um das Thema Versicherbarkeit und gibt es Lösungen, dass mehr Menschen, mehr Kundinnen einen Beitrag leisten zum Naturkatastrophenschutz für die dann Betroffenen. Das ist ein großer Block. Der zweite Block, den wir sicherlich sehen, dass die Versicherungsbranche ein großer Investor ist. Im gesamteuropäischen Kontext sprechen wir rund von 9,5 Billionen Euro, die investiert sind von Versicherungen. Da geht es sehr stark um den Lenkungseffekt. Welchen Prinzipien folgt man? Wie wird das Geld investiert? Welche Investitionen werden nicht getätigt? Und welche Investitionen werden vielleicht bewusst getätigt? Und das ist das zweite große Feld, wo die Versicherungsbranche sicherlich einen Lenkungseffekt hat.
Ich meine, jetzt gibt es ja eine, ich sage mal, nicht unbedeutende Strömung, die da so dem Motto des neuen US-Präsidenten folgt, so Pfeif auf den Klimaschutz. Ne? Wir haben jetzt auch mitbekommen, dass diese großen Allianzen, wo Versicherer wie, ich glaube, die AXA, die Allianz sind daraus ausgestiegen. Vielleicht erklären Sie mal, wie ist Ihre Einschätzung, was bedeutet das eigentlich für die Branche? Dass, oder wie verhält sich die Unica da jetzt da? Springt man da jetzt auf diesem Zug?
Ich würde gerne 2 bis 3 Gedanken zu diesem Thema teilen. Der erste Gedanke ist, unser Zugang zu Allianzen ist jener, dass wir überzeugt sind, dass Allianzen einen positiven Beitrag bringen auf unserem Transformationsweg. Aus dem Grund haben wir uns auch für verschiedene Allianzen und den Beitritt dazu entschieden. Bei uns ganz relevant ist auf der einen Seite die österreichische Green Finance Alliance, auf der anderen Seite die internationale Net Zero Asset Owner Alliance. Beiden Allianzen sind wir beigetreten, um unserem Pfad zu Net Zero, wenn man das Ziel definiert, in Österreich bis 2040, in der gesamten Gruppe bis 2050 Net Zero zu sein, um diesen Pfad konkret beschreiten zu können. Und da liefern Allianzen auf der einen Seite eine wunderbare Austauschplattform, aber helfen ihm auch, diesen Weg, der sich über viele Jahre und Jahrzehnte erschließt, in konkrete Zwischenziele und Maßnahmen zu verpacken. Und deswegen sind Allianzen hilfreich und können ein wichtiger Motor auf seinen Transformation. Deswegen sind wir auch aus den Allianzen, denen wir beigetreten sind, nicht ausgetreten. Der zweite Gedanke ist, es gibt, wie Sie angesprochen haben, Allianzen, die nicht so stark genutzt werden oder wo es jetzt erste Austritte gibt. Da fällt eben die Net Zero Insurance Alliance darunter. Wir waren nie Mitglied der Allianz. Ich kann jetzt nicht berichten, was die exakten Gründe sind, warum es zu Austritten kommt. Und so schon sehen, dass auch Unternehmen, die dort ausgetreten sind, sehr wohl noch in anderen Allianzen und ganz generell beim Thema Klimaschutz sehr engagiert sind. Also es dürfte sich bei der konkreten Net Zero Insurance Alliance um einen Spezialfall handeln, wo es vielleicht auch Compliance-Themen gab, die nicht weiter zu. Der dritte Gedanke ist, wenn man sich jetzt politische Strömungen anschaut, ich glaube, ganz grundsätzlich werden am Ende des Tages die Fakten überzeugen. Wir haben ein Jahr 2024 hinter uns, was zum heißeste Jahr der Geschichte eingegangen ist. Und ich glaube auch schon der Jänner 2025 war das heißeste Monat wieder im Rahmen der Aufzeichnungen. Also ich glaube, es werden sich einfach die Fakten durchsetzen. Der notwendige Wandel wird allen einfach auch bewusster werden. Und deswegen glaube ich, dass es vielleicht eine kurzfristige politische Strömung sein mag. Es mag auch sein, dass man da und dort nachbessern muss, gerade beim Thema der Regulierung. Aber ganz grundsätzlich glaube ich, wird unser Engagement und dass wir die Branche wegziehen, ein starkes bleiben.
Also Sie haben das Thema Regulierung angesprochen. Sind Sie eigentlich da zufrieden, wie es jetzt läuft mit der ganzen Taxonomie und so weiter?
Ich glaube, es hat immer 2 Seiten. Auf der einen Seite muss man sagen, Regulierung kann und soll ein wichtiger Hebel sein, um auch Veränderungen anzustoßen. Und so oft ist es ja so, dass viele Regulierungen im Kern den richtigen Ansatzpunkt haben. Das Problem, also die Schattenseite, ist sehr oft, dass es dann in der konkreten Ausprägung einfach zu detailliert wird, eine gewisse Überregulierung gibt, ein Goldplating gibt und das bremst dann, das bremst uns das Unternehmen, das bremst die Wirtschaft und das ist dann nicht förderlich und nicht zielreich, um die eigentlichen Ambitionen zu verfolgen. So wie es immer 2 teilen. Auf der einen Seite eben sagen, ja, Regulierung macht im Kern ja Sinn, aber wir haben leider jetzt eine Reihe von Erfahrungen die letzten Jahre gemacht, wo Regulierung, auch im Bereich der Nachhaltigkeit, einfach überbordend ist und dadurch zu einer Bremsung im Wirtschaften führt, die wir nicht für sinnvoll erachten.
Also so ein Plädoyer für die laufende Weiterentwicklung dieser regulatorischen Rahmenbedingungen. Ja. Lassen Sie uns jetzt wirklich konkret über die Unica sprechen und über den Transitionsplan. Sie sind ja hier sehr vorbildlich. Ich glaube, die erste Versicherung in Österreich, die so einen Plan vorgestellt hat, ab 2040 CO2-neutral zu werden, weil die Ziele in Österreich sind auf 2040 bezogen und in anderen Ländern bis 2050. Erzählen Sie einmal, also Sie haben den Transitionsplan, da steht in etwa drinnen, die Unica steigt aus bis 2030 aus Kohle und Öl, bis 2035 aus Gas bei den Assets. Erklären Sie mal, wie werden Sie denn diese Assets dann los?
Ich möchte vorwegschicken, der Transitionsplan ist uns deshalb so wichtig, weil wir uns im Wandel befinden zu einer zukunftsfähigen und klimafitten Finanzwirtschaft. Und das hat natürlich eine Reihe von Herausforderungen, die das mit sich bringt, gerade wenn wir über Zeiträume sprechen, die bis 2040 oder 2050 erschließen. Deswegen war uns auch die Veröffentlichung des Transitionsplans ein großes Anliegen. das vorweggeschickt. Zur konkreten Frage, ja, das bedeutet, dass wir uns Zwischenziele gesetzt haben auf dem Weg bis 2040 und 2050. Das betrifft eben das Investment in Kohle und Öl, wo wir bis 2030 aussteigen wollen und bis 2035 auch aus Gas. Wir haben ja schon im Laufe der letzten Jahre eine Reihe von Erfahrungen gesammelt. Wir haben das Thema der Assets angesprochen. Wir haben bereits für unsere Direktinvestments in 2019 definiert, dass wir Kohle ausschließen und haben das auch konsequent umgesetzt. Aus der Erfahrung heraus haben wir gelernt, das geht über einen bestimmten Zeitraum definiert, ohne negative Nebeneffekte. Und wenn man sich jetzt auch das Exposure anschaut, das wir in unseren Assets haben, bei direkten Investitionen mit Bezug zu Öl und Gas, dann sprechen wir am Ende des Tages von einem Volumen von etwas mehr als 100 Millionen Euro, entspricht in etwa 0,5% unserer Assets under Management. Also das Exposure ist überschaubar. Und dann passiert ja all das nicht von heute auf morgen, sondern immer in mehreren Schritten. Schritt 1 ist immer keine Neuinvestitionen. Schritt 2 ist immer der Versuch, quasi auch einzuwirken auf die Investees, zu schauen, haben die einen Transformationspfad, den man mitgehen kann als Investor. Und nur wenn das nicht geht, dann wirklich wird das Exposure reduziert.
Die lassen sich Zeit. Klingt ja eigentlich alles ganz einfach. Ja, aber euer Transitionsplan sagt ja auch, dass ihr im Kerngeschäft, also sprich im Underwriting, aus zum Beispiel Öl und Gas aussteigt mit den gleichen Zielen, 2035, glaube ich jetzt mal, haben wir direkt gefragt, wie soll denn das funktionieren? Erkündigt ihr da jetzt einen Kunden?
Das wollen wir natürlich tunlichst vermeiden. Wir haben ja sehr lange auch um die Kundenbeziehungen gekämpft und ein stolzer Partner unserer Kundinnen, gerade hier im Unternehmensbereich, von dem wir, jetzt sprechen. Das heißt, wir wollen unsere Kunden auf dem Weg begleiten. Das tun wir auch schon seit einigen Jahren und ermöglichen, dass sie selbst ihren Weg der Transformation beschreiten. Viele von ihnen haben sich ja selbst Ziele gesetzt im Bereich Nachhaltigkeit, versuchen Unternehmen zu transformieren. Was wir auch gemacht haben, bereits im Jahr 2024, dass wir ein eigenes Unternehmen gegründet haben unter dem Namen Unica Sustainable Business Solutions, aus dem heraus wir jetzt auch für nicht bestehende Unica-Kundinnen und Kunden Beratung anbieten, weil wir eben sehen, einen großen Bedarf, eine große Nachfrage am Markt, auch von kleinen und mittleren Unternehmen im Bereich der Nachhaltigkeit Unterstützung zu erhalten, sei es bei Berichtsthemen, sei es bei Beratungsthemen rund um Risikoexponierung und das wollen wir eben aus der Unica Sustainable Business Solutions heraus auch ermöglichen. Das Vorgehen ist ähnlich wie im schon besprochenen Thema des Asset Managements, das heißt, wir begleiten unsere Kunden auf ihrer Transformation. Wenn das gelingt, bleiben wir in einer langfristigen Kundenbeziehung. Nur wenn das nicht gelingen sollte, stehen wir irgendwann vor dem Thema, dass wir uns von der Kundenbeziehung verabschieden müssen. Aber wir sind da sehr positiv, dass wir unsere Kunden auch halten. Und da muss man auch wieder dazu sagen, das Exposure der betroffenen Kunden und Kundinnen ist nicht sehr groß. Wir sprechen da im Bereich des Kohlesektors von rund 60 Bestandskunden, im Bereich von Öl und Gas von rund 100 Bestandskunden. Das entspricht in etwa 0,2% von unserem Portfolio.
Also schon jetzt wenig Geschäft mit solchen Branchen. Es würde mich noch interessieren, dieses neue Geschäftsfeld, diese neue Firma, die Unica Sustainable Business Solutions, bietet jetzt das Service nur für ihre Kunden oder kann da sozusagen jedes Unternehmen Kunde der Unica Service?
Ganz bewusst für jedes, für jedes Unternehmen. Das war eben auch der Gründungsgedanke der Unica Sustainable Business Solutions, das Service, das wir eben die letzten Jahre schon für Unica-Kundinnen aufgebaut haben, auch als reine Beratungsleistung für jegliche Art von Unternehmen anzubieten.
Können Sie da sagen, wie hat sich das Geschäft entwickelt oder wo soll es da hingehen?
Wir stehen ja noch sehr im Beginn. Wir haben quasi eben im Spätherbst 2024 gegründet, haben erste Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgebaut, legen das Thema auch europäisch an. Das ist quasi nicht nur ein Thema am Standort Österreich, sondern auch in unseren wichtigen osteuropäischen Märkten. Aber es ist noch zu früh zu sagen, welche Beratungsleistungen hier insbesondere abgerufen werden. Wir sehen, auch historisch bedingt, natürlich hohe Nachfrage im Bereich von Risikoassessments. Das ist auch ein Thema, das wir schon lange im Unternehmen betreiben. Und darüber hinaus, ob es dann in die Richtung geht, Unterstützung bei Berichtspflichten, ob es quasi in andere Richtung geht, ist noch etwas offen. Also es ist noch zu früh zu sagen.
Ich glaube, es wäre an der Zeit für ein zweites Kennenlernspielchen.
Sehr gerne.
Grüner Renner oder Penner?
Secondhand-Waren.
Grüner Renner. Ja. Wiederverwendbarkeit ist ein großes Thema. Kenne ich persönlich gut als Vater von zwei Kindern. Gerade beim Thema Kleidung ein großes Thema. Aber auch beruflich, das Thema Kreislaufwirtschaft beschäftigt uns, auch im Rahmen unserer Produkte.
fleischlose Ernährung?
Grüner Renner.
Ich merke, eine schwierige Frage.
Grüner Renner, wobei ich dazu sagen muss, dass ich dem noch nicht folge. Ich tue mir da schwer quasi im Umstieg auf fleischlose Ernährung, wobei ich schon öfter auch versucht habe, auch getrieben durch meine Frau. Aber ich glaube, es ist ein genereller Trend und es geht wieder ums Thema Verhaltensänderung. Und das ist ein Thema, das uns sicherlich noch die nächsten Jahre intensiv begleiten wird, weil es einfach auch ein relevanter Hebel ist. Wir sehen bei uns auch im Bereich der Kantine, dass wir Optionen bieten müssen, weil die Nachfrage ganz klar vorhanden ist und steigend ist.
Also bin gespannt, das heißt, meine bei der Unica gibt es täglich ein fleischloses Gericht auch?
Richtig.
Als dritte Frage hätte ich vorbereitet, die EU-Taxonomie, schon kurz angesprochen, Renner oder Penner?
Wenn man sich entscheiden muss, dann würde ich sagen, zum jetzigen Zeitpunkt grüner Penner ist einfach zu überbordend in der Ausprägung und erfüllt damit nicht ganz den Zweck, wie es angedacht war, im Sinne von mehr Transparenz zu schaffen, Vergleichbarkeit zu schaffen und ein Enabler für die Transformation zu sein. Deswegen, wir sehen das Thema Regulierung grundsätzlich positiv, weil es ein wichtiger Hebel ist, auch für die Steuerung und für die Ermöglichung der Transformation. Aber die Ausprägung der EU-Taxonomie ist am Ende des Tages überbordend erfolgt und bremst uns daher bei vielen anderen wichtig.
Jetzt sind Sie ja eigentlich angewiesen drauf, ne? Also Sie sind jetzt vorbildlich in der Transformation, brauchen eigentlich die Taxonomie, dass Sie Ihre Netto-Null-Ziele erreichen, ne? Und jetzt könnte man ja sagen, dass andere Versicherungen, die jetzt da nicht so weit sind, dann ja eher profitieren würden, wenn die Regeln nicht so streng wären.
Ich glaube, es geht nicht um den Kern der EU-Taxonomie, dass es Berichtspflichten gibt. Es geht darum, wie diese im Detail ausgeprägt sind. Die Berichtspflichten sagen ja noch nicht, wie man sich verhalten soll, sondern geben ja nur Offenlegungsvorschriften vor im Sinne von, wie transparent muss ich über meine Unternehmen berichten. Und da ist unsere Erkenntnis jetzt nach dem ersten auch Berichtszyklus, dass es halt in vielen Aspekten einfach überbordend ist, was die Datenanforderungen betrifft. Und nur bedingt zu mehr Transparenz beiträgt.
Also es gibt hier auch Hoffnung, dass man die Berichtspflicht, so wie sie ist, auch reparieren kann. Es gibt ja im Moment auch Prozesse, also logistische Prozesse, dass man hier sozusagen das verschlankt, beziehungsweise auch
den Aufwand vermindert. Das ist ja das Positive auch, dass es ja erkannt wurde, dass es hier Nachbesserungsbedarf gibt und jetzt eigentlich auch sehr zeitnah reagiert wird. Und wir sind zuversichtlich, dass es da gute Entwicklungen geben wird.
Ja, Herr Knapp, vielen Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank.
Das war eine Folge von Climate Action, dem Klimapodcast für Wirtschaft und Finanzen aus der Börsianer Redaktion. Damit die Klimawende gelingt, möchten wir Ihnen noch mehr Orientierung für Ihr Business geben. Besuchen Sie uns daher auch unter www.börsianer-grün.com oder abonnieren Sie unseren Climate Action Newsletter. Sie haben Feedback oder Themenvorschläge aus Ihrem Alltag? Dann schreiben Sie uns einfach an redaktion@derbörsianer.com. Wir freuen uns, von Ihnen zu lesen. Bis dahin, bleiben Sie grün und empfehlen Sie uns weiter. Die Informationen in diesem Podcast stellen keine Anlageberatung oder verbindliche Auskunft dar. Externe Meinungen geben nicht notwendigerweise die Meinung der Börsianer-Redaktion wieder.